Texte im Christentum, Judentum anspricht, was vielleicht im Judentum etwas überraschend ist. Es gibt zu diesen Geboten, die den Nächsten betreffen, keine extra Traktate in der Mischna und im Talmud, also in den wichtigen rabbinischen Schriften, während es zu allen Feiertagen, zu sonstigen Dingen gibt. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass eben Feiertage, rituellere Dinge noch viel mehr detailliertere Vorschriften brauchen und das auch eine Zeit lang, wo auch Juden eben als Minderheit gelebt haben und eigentlich die liturgischen Dinge fast das Einzige war, was man noch weiter durchhalten konnte, dass da andere Schwerpunkte gelegt sind. Von daher muss man sich so mehr, ein bisschen mehr zusammensuchen, wo man das Material herbekommt, aber es ergibt sich dann doch, dass wir das den Rabbinen, das ein enorm wichtiges Thema war. Einer der zentralen Texte, mit dem wir heute anfangen werden, ist der Text in Levitikus 19, wo eben auch das Gebot der Nächstenliebe kommt. Mit diesem Text möchte ich mich sehr ausführlich auseinandersetzen. Ich habe heute erstmal gedacht, die inhaltliche Bestimmung der Gebote, die hier kommen, zu sehen, was versteht rabbinische Auslegung konkret unter den Dingen, die hier gefordert werden. Und beim nächsten Mal dann gucken, ja, für wen gelten denn die Gebote? Wer ist der Nächste und wer gehört nicht dazu, sozusagen? Das möchte ich so ein bisschen auseinandernehmen. Es wird auch in den Texten, die wir heute haben, schon ein bisschen angesprochen werden, aber ein bisschen mehr sortierter werden wir das dann beim nächsten Mal sehen und dann eben auch gerade die Definition des Fremden, des Ger. Und damit werden wir auch weitergehen und als anschließender Text wird sich dann auch noch Levitikus 25 anbeten, wo es um die Frage geht, was passiert, wenn der Bruder arm geworden ist, wie kann man ihm dabei helfen? Und da kommt auch die Frage, eben welche Unterschiede zwischen einem, der zum Volk dazugehört und einem, der nicht dazugehört ist. Also von daher denke ich mal, dass das so die beiden zentralen biblischen Texte sind, mit denen wir uns befassen werden. Und je nachdem, wie lange wir da dran sitzen und wohin es sich ausweitet, so ich lasse das immer gerne so ein bisschen offen auch, einfach auch zu sehen, wie viel Text wir an einem Tag durchbekommen und auch wo die Fragen hingehen. Also von daher haben wir eine gewisse Richtung, wo wir hingehen, aber Dinge können auch noch offen bleiben. Und natürlich, es gibt Querverbindungen zu anderen biblischen Texten, die auch kommen. Ja, ich habe ihn zunächst mal abgedruckt, also sozusagen die wesentlichen Texte für unseren Kontext in Levitikus 19 sind die Verse 13 bis 18, 33 bis 34. Das Ganze kommt in einem weiteren Rahmen, der auch in der theologischen Forschung das Heiligkeitsgesetz genannt wird. Denn es beginnt damit, seid heilig, denn ich, der ewige, euer Gott, bin heilig. Also im Grunde genommen die Forderung zu erheben, nach Heiligkeit zu streben. Es gibt auch manche Ausleger, die das enorm betonen. Man muss nach Heiligkeit streben. Man darf nicht behaupten, sie schon zu haben. Denn das ist letztlich auch eine Mission, die man eigentlich nie wirklich vollenden kann. Und man könnte ziemlich hochmütig werden, wenn man meint, man hat es schon geschafft. Und es geht mehr darum, dieses Streben zu haben. Und innerhalb dieses Rahmens findet sich eine breite Palette von ganz verschiedenen Geboten. Da geht es auch um Verbot von Götzendienst und allen möglichen Geboten, die eben auch das Verhältnis Gottes, des Menschen zu Gott betreffen. Und es ist eigentlich noch, so wie ich gesehen habe, keinem Ausleger, weder traditionellen noch modernen, gelungen, wirklich eine systematische Ordnung in dieses Kapitel von Levitikus 19 zu bringen. Und es ist vielleicht auch, weil die Rabbinen eben oder auch die Bibel nicht in der Ordnung, wie die westliche Welt sie sieht, denken, sondern ganz andere Assoziationen haben. Und letztlich steht eben auch jedes Gebot irgendwo für sich. Und von daher habe ich also jetzt hier die relevanten Verse rausgenommen. Ich habe einmal, weil das ja eben für den katholischen Religionsunterricht, denke ich, schon das Übliche ist, eben den Text der Einheitsübersetzung genommen, in Klammern auch jeweils schon immer die hebräischen Worte für die Nächsten und was sonst eben noch erwähnt wird an Begriffen gebracht. Da werden wir uns dann eben mehr nächstes Mal mit befassen, wie das genau zu definieren ist, um da auch ein bisschen einen Blick zu bekommen. Und daneben habe ich Ihnen die Übersetzung von Rabbiner David Zvi Hoffmann gestellt. David Zvi Hoffmann war einer der wichtigen Vertreter der deutsch-jüdischen Orthodoxie Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. ein Schüler von Samson Raphael Hirsch, von dem wir nachher auch noch einiges sehen werden. Ihm war eben ganz wichtig, dass das Torah-Studium in der rabbinischen Tradition fortzusetzen. Und insofern ist er eben auch eine gute Möglichkeit, rabbinische Quellen zu bringen, schon in einer etwas moderneren Umschreibung. Und zeigt natürlich auch den Anspruch einer orthodoxen Auslegung. Man fängt nie von vorne oder auch nur mit dem Bibeltext an, sondern die Auslegung, die die Rabbinen gegeben haben, ist auch etwas, was man zumindest mitbeachten muss. Man muss sich nicht unbedingt dem sklavisch sich verpflichten, aber man kann es nicht einfach ignorieren. Das ist einfach die Bedeutung der Tradition, die da ist, und dafür ist der Kommentar von Hoffmann, das ist ein dicker Kommentar, zwei Bände zum Buch Levitikus, den er verfasst hat, ist dafür eigentlich ganz hilfreich und eben auch ein Versuch in einer Zeit, wo zumindest die protestantische Exegese schon sehr stark auf die traditionelle Bibelkritik, die Literarkritik hingeht, er eben versucht, dagegen einen durchaus wissenschaftlichen Kommentar zu sehen, aber auch der Tradition verhaftet zu bleiben. Ja, ich glaube, es ist am besten, wenn wir wirklich uns die Verse einzeln und dann schon mit dem Kommentar ansehen. Was ich hiermit auch zeigen möchte, dass in der rabbinischen Auslegung wirklich genau gefragt wird, was bedeuten denn diese Verben, was einem da verboten oder geboten wird zu tun. Sozusagen man dann nicht einfach bei irgendeinem allgemeinen Begriff stehen bleibt, sondern auch oft ganz konkrete Beispiele dafür gibt. Ja, also wir haben in Vers 13, du sollst deinen Nächsten, das ist im Hebräischen Rea, nicht ausbeuten. Die Erklärung von dem Ausbeuten Aschak kommt nachher noch, und ihn nicht um das Seine bringen, Gazal. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bis zum Morgen bei dir bleiben. Und Hoffmann übersetzt es so, du sollst deinem Nächsten nichts vorenthalten und du sollst nicht rauben. Es soll nicht der Lohn des Tagelöhners bis zum Morgen bei dir bleiben. Also der zweite Teil ist relativ ähnlich übersetzt, ist auch vom Inhalt her klar, aber die Frage ist eben, was diese Bedeutung der beiden Verben Aschak und Gazal ist, was eben verboten ist, dem Nächsten anzutun. Und das ist jetzt eben oben auf Seite, ah, ich sehe gerade, er hat das 13 und 14, nehmen wir den 14. Vers noch dazu. Es geht dann weiter, du sollst einen Tauben nicht verfluchen und einem Blinden kein Hindernis in den Weg stellen. Vielmehr sollst du deinen Gott fürchten. Ich bin der Herr. Und Hoffmann übersetzt, du sollst einem Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden sollst du keinen Anstoß legen. Da werden wir schon sehen, das geht mehr in die Richtung einer symbolischen Interpretation. Fürchte dich vor deinem Gotte, ich bin der Ewige. Ja, und dazu jetzt oben auf Seite 2 der Kommentar von Hoffmann. Die fünf Vorschriften dieses Absatzes, also das wird sozusagen nach den Verben gezählt, dass man da auf fünf unterschiedliche Gebote kommt. Die fünf Vorschriften dieses Absatzes werden durch das Schlusswort fürchte dich vor deinem Gotte, ich bin der Ewige, motiviert. Es sind demnach hier Handlungen verboten, bei denen man den menschlichen Richter nicht zu fürchten hat, die man aber aus Furcht vor Gott unterlassen soll. Das erste ist dann Lota Ashok, also Lo ist die hebräische Verneinung. Du sollst nichts vorenthalten. Ashak, bedrücken, wird stets vom Drucke des Stärkeren gegen den Schwächeren gebraucht. Ohne den Richter zu fürchten, übt man oft gegen Wehrlose einen Druck aus, wobei man sie um ihr rechtmäßiges Eigentum bringt. Das daneben stehende Lotig soll, also du sollst nicht rauben, belehrt uns, dass Aschak in unserem Verse eine Erpressung von Eigentum bedeutet, umso mehr als Deuteronomium 24,14 ausdrücklich Lota Aschok Sachir, du sollst einem Tagelöhner nichts vorenthalten, gebietet. Es wird hier, also hier das Zurückhalten des Gutes eines anderen verboten. Velotik soll, du sollst nicht rauben. Auch der Räuber fürchtet den Richter nicht und raubt öffentlich. Das ist auch ein anderes Verb als das Verb für stehlen. Lotalin, es soll nicht bis zum Morgen bleiben. Dieses Verb, das dahinter steckt in der Wurzel Lun, bedeutet übernachten. Und von daher kommt dann diese Übersetzung. Noch viel weniger hat man den menschlichen Richter zu fürchten, wenn man dem Tagelöhner nicht zur rechten Zeit seinen Lohn bezahlt. In Deuteronomium 24,15 heißt es, und es soll über ihm die Sonne nicht aufgehen. Unsere Weisen lehren daher, dass hier von einem Tagearbeiter und Deuteronomium von einem Nachtarbeiter die Rede ist. Lote Kalel, du sollst nicht fluchen. Dem einfachen Sinne nach ist hier auch verboten, den Wehrlosen, der nicht vor dem Richter klagen kann, anzugreifen. Eben dasselbe verbietet auch das Folgende und vor einem Blinden. Doch lehren unsere Weisen, dass implizite das Fluchen gegenüber einem Hörenden verboten ist. Die Schrift sagt nur, dass man selbst, wenn der Gegner es nicht hört, ihm nicht fluchen soll. Und vor einem Blinden nehmen unsere Weisen figürlich. Man solle niemand durch einen schlechten Rat schädigen. In Deuteronomium 27,15 wird derjenige verflucht, der einen Blinden auf dem Wege irreführt. Fürchte dich vor deinem Gotte, fürchte dich vor dem allwissenden Richter. Anders den Ewigen, also in Akkusativ fürchten, Gott verehren, Ehrfurcht vor ihm haben. Ja, das sind die beiden ersten Verse. Dazu Fragen und Anmerkungen, und genieren Sie sich auch nicht, wenn Sie Schwierigkeiten haben mit der Art, wie die rabbinische Tradition damit umgeht, denn dafür sind wir ja da, um uns damit zu befassen.
Ich weiß nicht ganz, wie man aufzeigt. Ich hatte immer ein anderes Portal bisher. Ich wollte noch mal sagen, ich fand es so schön mit dem Druck und mit der Erpressung. Das passt ja sogar ganz gut zusammen. Dieses Druck ausüben, erpressen, also etwas, was mit Gewalt ja eigentlich auch schon zu tun hat. Das war mir so aufgefallen.
Ja,
Ja,
das
mal
sind
die
aber wirklich auch Gründe,
Zeitangaben.
warum es wichtig ist, so ein bisschen in die Bedeutung der hebräischen Verben reinzugehen, um deren genauere Bedeutung auch zu sehen.
Ich würde gerne noch mal nach dem Tagelöhner fragen. Das ist ja der Fremde, der bestimmte Aufgaben tun soll und in der oft von dem eigenen Volk anders behandelt wird. Oder muss ich das
Nein, das
anders
muss, nein, nein,
verstehen?
das kann ein Israelit auch sein. Das muss nicht
Okay.
der abhängig ist. Und hier geht es eben wirklich darum, zu sagen, wenn man sozusagen nach Tagen bezahlt wird, kann man nicht sagen, ich bezahle den erst in einem Monat, sondern man muss wirklich jeden Tag sofort den Lohn bezahlen. Das,
Also mir ist die Aktualität und auch der Lebensweltbezug unglaublich, also der ist mir aufgefallen, der beeindruckt mich ganz stark, weil wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Menschen eben auch bei uns leben in solchen Situationen, dass sie ausgebeutet werden, man ihnen Lohn vorenthält und da sehr früh eine ethisch-moralische Ordnung etabliert wird, die eben das Recht, also Arbeitnehmerrechte stärkt, das ist also ein unglaublich kultureller Fortschritt.
ja, ich denke, das ist wirklich die Tendenz, die diese biblischen Gebote haben, eben gerade die Schwachen zu sehen. Denn Tagelöhner war ja eigentlich damals schon von klar, das war jemand, der einen schwachen Status hat. Denn damals eigentlich die meisten Menschen waren Landwirte auf ihrem eigenen Land. Vielleicht nicht besonders reich, aber sie hatten zumindest ihr eigenes Land, ihr eigenes Haus. Und wer sich als Tagelöhner verdingen musste, ist schon klar, dass der ihm das eben fehlt und er viel abhängiger davon ist, auch einen Lohn zu bekommen.
Ja, und ich denke dann ins Neue Testament, war Arbeiter, ne, Gleichnisarbeiter im Weinberg, wo ja auch diese Abhängigen sind und ich eigentlich sagen kann, dass Jesus in dieser Tradition ja steht und das aktiv weiterführt, also noch radikalisiert, aber weiterführt, aus einer Tradition kommt.
Ja, ich denke, das ist auch ein Grund, warum dieses Kapitel in Levitikus 19 so wichtig ist, weil das eben auch vieles daraus im Neuen Testament aufgegriffen wird und da wirklich auch zu sehen, wie viel Grundlage eigentlich schon da ist und dann die Weiterentwicklung zu sehen. Vielleicht gehen wir auch noch mal ein bisschen, je nachdem, wie auf die neutestamentlichen Texte dazu ein, wäre durchaus auch noch eine Möglichkeit. Ja, ich denke, dann nehmen wir die beiden nächsten Verse. Ihr sollt beim Rechtsentscheid kein Unrecht begehen. Du sollst weder für einen geringen noch für einen großen Partei nehmen. Gerecht sollst du deinen Mitbürger, hier kommt das Wort Amit, richten. Und Hoffmann übersetzt es, tut kein Unrecht im Gerichte, begünstige nicht einen Armen und achte nicht das Ansehen eines Großen. Nach Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Also er hat sich entschieden, hier auch das Wort Amit, wie vorher in Vers 13 das Wort Rea, beides mit Nächster zu übersetzen. Ist vielleicht auch nochmal, was wir vom weiteren Verlauf sehen, interessant zu sehen, dass er das so und nicht mit einem eigenen Wort übersetzt. Vers 16. Du sollst deinen Mitbürger arm nicht verleumden und dich nicht hinstellen und das Blut deines Nächsten, Rea, wieder in, wie in Vers 13, fordern. Ich bin der Herr. Und Hoffmann übersetzt, gehe nicht als Verleumder, Rachil, in deinem Volke umher. Und da ist eben, also was in der Einheitsübersetzung mit Mitbürger übersetzt wird, da ist nämlich die Wurzel von dem Wort arm Volk drin. Also von darum übersetzt er das hier so. Stehe nicht müßig beim Blute deines Nächsten, ich bin der Ewige. Ja, dazu er hat er immer jeweils in zwei Versen, die er zusammen interpretiert, weil er dadurch auch auf Gruppen von fünf Geboten immer kommt. Also Vers 15 bis 16. Vorliegende Gruppe enthält fünf Gebote, die wohl sämtlich in erster Linie die Gerichtsbarkeit betreffen. Bei Vers 15 ist dies klar, da muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Aber auch Vers 16 kann so erklärt werden. Denn unter Rechilut, Verleumdung, wird auch die Angeberei, die nur das Verderben des Nächsten, nicht das Heil der Gesellschaft im Auge hat, verboten. Ebenso werden mit Stehe nicht müßig beim Blute die Richter sowohl als die Zeugen verwarnt. Sie sollen dem Nächsten nicht nach dem Leben trachten oder nicht stille stehen, wenn es ihnen möglich ist, den Angeklagten zu rechtfertigen. Unsere Weisen im Sifra, das ist der halachische Midrasch zu Levitikus, einer der ältesten Kommentare zu Levitikus, haben jedoch erklärt, man solle nicht stehen bei dem Blute des Nächsten, das heißt, ihn nicht im Stich lassen, wenn er in Gefahr ist. Ich bin der Ewige. Wiewohl der Richter niemand zu fürchten hat, so soll er doch an Gott denken, der all seine Handlungen beobachtet und richtet. Ja, soweit zu diesen beiden Versen. Dazu Anmerkungen?
Demnach geht die Todesstrafe nicht, oder?
Wieso?
Also wenn es im Grunde genommen darum geht, dass man ja das Leben dessen auch achten soll und also bis zu allem, was möglich ist, ihm beizustehen, kann ich eigentlich nicht, darf ich im Grunde genommen ihm ja nicht das Leben nehmen, oder? Also fällt nicht
Die
in der.
Tora würde darauf wohl sagen, man darf es ihm nicht unrechtmäßig nehmen, aber man dürfte zum Beispiel, wenn jemand von einem anderen verfolgt wird, der ihn töten will, darf man den Verfolger töten, um den anderen zu retten. Also zu sagen, wenn jemand sich selbst in eine Position bringt, wo er anderer Leben gefährdet, ist sozusagen verwirkt er damit sein eigenes Leben. Das ist, kommt auch in der Tora vor, das ist eben den Verfolger darf man töten. Und natürlich gibt es in der Tora eine Menge Gebote, wo die Todesstrafe erwähnt wird, eben auch jemanden zu ermorden, einen Menschen zu entführen, und auch alle möglichen liturgischen Gebote, auf die die Todesstrafe steht. Also da würde man wahrscheinlich dann hier im Kontext einschränken müssen, zu sagen, es sei denn, auf das, was er getan, er hat etwas getan, worauf die Todesstrafe steht und das Gericht hat ihn verurteilt. Da, in dem Sinne geht das. Andererseits muss man ja dazu sagen, obwohl in der Tora eben wirklich sehr viele Fälle von Todesstrafe vorkommen und das auch oft sehr, derjenige soll sterben, also auch sehr hart gesagt wird, haben die Rabbinen wirklich eine Menge getan, um die de facto zu verhindern, dass die Todesstrafe verhängt wird. Und zwar haben sie das nicht gemacht, denn sie sehen sich ja in der Tradition. Sie würden nicht wie heute es unter Umständen Reformrabbiner tun würden, zu sagen, nein, das ist nicht mehr zeitgemäß, wir machen es anders, sondern sie interpretieren es so, dass es nicht aufgehoben, aber unmöglich wird, könnte man sagen. Denn sie führen alle möglichen Vorschriften ein, wie es überhaupt möglich ist, die Todesstrafe zu verhängen. Da kommt dann als erstes, wenn jemand ein todeswürdiges Vergehen begeht, kann de facto die Todesstrafe nur verhängt werden, wenn man in dem Augenblick, bevor er das Vergehen begeht, warnt, wenn du das tust, bist du des Todes schuldig. Die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, ist nicht allzu groß. Also vielleicht, wenn jemand ganz auf die Spitze treiben will, aber es ist damit eigentlich schon ziemlich ausgeschaltet. Dann verlangt ja auch die Tora schon selber, dass in jedem Fall zwei Zeugen vorhanden sein müssen. Also anders als im heute gebräuchlichen Recht, auch ein eigenes Eingeständnis könnte nicht zur Todesstrafe oder überhaupt zur Bestrafung führen. Man braucht immer Zeugen. Und zwar müssen es zwei Zeugen sein und die dürfen sich nicht widersprechen. Und da werden auch im Traktat Sanhedrin, in der Mishnah, werden alle möglichen Beispiele von Fragen gegeben. Also man fragt die Zeugen nicht nur nach dem Geschehen, sondern als du das gesehen hast, unter welcher Art von Baum hast du gestanden? Und wenn sie zwei verschiedene Bäume angeben, haben sich die Aussagen schon widersprochen und die Aussage ist ungültig. Also auch da ist eigentlich die Vernehmung der Zeugen so eingerichtet, dass man auch annehmen muss, die werden sich irgendwann widersprechen und das ist nicht realistisch. Und dann auch nachher der Gerichtshof, das kann nur der große Sanhedrin mit 71 Leuten sein, der die Todesstrafe verhängen kann. Und es muss eine Mehrheitsentscheidung sein. Und darum muss der Gerichtshof auch immer eine ungerade Zahl haben, damit nicht eine gleiche Zahl rauskommen kann. Und wenn sozusagen nur eine Stimme Mehrheit ist für die Todesstrafe, dann versucht man diesen einen mehr so lange zu überreden, bis er seine Meinung ändert. Während umgekehrt, wenn es nur eine Mehrheit für den Freispruch gibt, dann reicht das. Dann ist die Sache zu Ende. Also, und es gibt die berühmte Aussage von Rabbi Akiva, der sagt, wenn ich im Sanhedrin gesessen hätte, wäre nie die Todesstrafe vollzogen worden. Also da sieht man, wie auch den Weisen nicht ganz geheuer war mit all den weiten Möglichkeiten der Todesstrafe in der Tora und wie sie auf sehr weise geschafft haben, würde ich sagen, das zu eliminieren. Und das Ganze kommt natürlich im heutigen Israel enorm wieder hoch, da ja gerade die Todesstrafe für Terroristen eingeführt worden ist. Und interessanterweise, die meisten Leute, die das unterstützen, sind Leute, die sich als religiös und der Tora verpflichtet definieren. Ich vermute mal, also ich habe gar nicht gehört, dass in der Diskussion sozusagen das alles, was ich gerade gesagt habe, eine Rolle gespielt hat. Denn ich vermute mal, dass sie sich damit rausreden, zu sagen, ja, alle diese Vorschriften vom Sanhedrin gelten ja nur für Juden, aber nicht für Nichtjuden. Wo eben auch wieder die Frage ist, wer ist der Nächste, wer ist im System drin sozusagen. Und das enorm Problematische natürlich an diesem Gesetz ist, also ich bin grundsätzlich gegen Todesstrafe und denke, in keiner Form wäre es akzeptabel, aber hier ist es noch schlimmer gemacht worden, weil man eben ein bestimmtes Vergehen sozusagen, eine bestimmte Art von Mord für todeswürdig erklärt hat und alle anderen in Ordnung sind, sozusagen, was ist in Ordnung, aber nicht todeswürdig sind. Nämlich, und auch eine sehr merkwürdige Formulierung zu sagen, wenn jemand also eigentlich einen Terrorakt begangen hat, also jemanden ermordet hat, um das Existenzrecht des Staates Israel zu leugnen. Wie um Himmels Willen man sowas nachweisen soll, weiß ich nicht. Ist also eine sehr merkwürdige Interpretation und widerspricht natürlich den Grundsätzen, dass alle vor dem Gericht gleich sind. Und von daher ist auch anzunehmen, dass der oberste Gerichtshof das Recht, das Gesetz kassieren wird. Das Problem ist nur, dass die jetzige Regierung sich ja nicht dem obersten Gerichtshof verpflichtet fühlt. Und von daher wird man abwarten müssen, ob wir irgendwann so weit kommen, dass das dass das konkret passieren wird oder ob es etwas sein wird, das irgendwo da ist, aber dann doch nicht umgesetzt wird. Na, was der Staat Israel schon vorher hatte, ist eben ein spezielles Gesetz, das die Todesstrafe für Nazi-Verbrecher ermöglicht. Aufgrund dieses Gesetzes ist Adolf Eichmann hingerichtet worden. Und wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Jude, der Kapo war in einem Wo auch im Grunde genommen sozusagen das Gesetz eigentlich keine Wahl gelassen hat. Das sind die beiden einzigen Fälle. Und theoretisch, die Palästinenser, die in der besetzten Westbank leben, stehen ja nicht unter dem normalen israelischen Recht, sondern unter Militärrecht. Und unter Militärrecht ist es theoretisch auch erlaubt, die Todesstrafe zu verhängen. De facto ist das aber bis heute nie geschehen. Wo man auch sagen muss, die meisten, die Terrorakte verübt haben, sind auch im Rahmen dieser Terrorakte umgekommen. Sei es, dass es sowieso Selbstmordattentate waren, dass sie es selber eingeplant haben. Und die Wahrscheinlichkeit, eben wenn man auf Leute schießt, selber erschossen zu werden, ist in Israel relativ hoch. Also von daher sind es relativ wenige sozusagen, für die das überhaupt in Frage kommen wird, weil eigentlich de facto normalerweise man ein solches Attentat nicht lebend übersteht. Ja, also in dem Sinne, obwohl es sozusagen gar nicht hier angesprochen wurde, aber durch deine Bemerkung, Anita, sind wir da nochmal ganz weit auch in die Aktualität gekommen, was auch wichtig ist, denke ich. Denn ja, ich finde das auch so, dass auch noch Leute zu sehen, die nachdem das Gesetz durchkam, eine Champagnerflasche öffnen, um das zu feiern, wie es Itamar Ben-Gvir gemacht hat, ja, ist etwas ganz anderes als die Weisen, die sich jede Möglichkeit gesucht haben, die Todesstrafe loszuwerden. Und da denke ich, sieht man auch wirklich die enorme Diskrepanz, die entstanden ist zwischen der rabbinischen Tradition und Teilen des Judentums, wie es heute in Israel ist. Und es hat sicher eben auch damit zu tun, man hat Macht und man hat zum ersten Mal nicht Juden unter seiner Kontrolle. Und das führt zu anderen Dingen. Und damit werden wir uns dann eben auch im Zusammenhang mit dem Ger, dem Fremden, nochmal näher mit befassen. Da gibt es durchaus auch Versuche, das anders zu sehen heute. Aber es macht die Sache eben nochmal wesentlich aktueller als in einer Zeit, wo man eben keine Kontrolle über Nichtjuden hatte.
Darf ich noch
Ja, gerne.
eine, nein, das zu meiner Verständnis. In Vers 15, da geht es also, da darf man kein Unrecht begehen, weder einen geringen noch großen Partei nehmen. Gerecht und Gerechtigkeit übersetzt
Hoffmann.
David Hauptmann. Steht da bei Gerechtigkeit, steht wahrscheinlich CDK. Hein?
Sekunde, muss ich gerade nachsehen.
Ich habe selber natürlich keine Zeit, gerade danach zu sehen.
Nein, Zedek, das klassische
Patzedek, ja.
für
Aber das ist
Gerechtigkeit.
was anderes, als was mit DIN ist. Hein? Und das ist immer, finde ich, mit die Diskussion mit Christen, weil dann spricht man, ja, ist es denn gerecht? Und dann meint man eigentlich immer das, was im Gericht passiert, aber geht es gerecht zu
Also das
im.
Unrecht hier, das ist, da kommt das Wort Mishpat recht vor, nämlich Avel ba-Mishpat, also Unrecht im Recht könnte man
Ja, genau.
wörtlich übersetzen,
Genau. Und
kommt
das
davon.
ist immer schwierig, die Diskussionen im
Also
Niederländischen
von
und
daher
Hochdeutschen.
gehen hier Recht und Gerechtigkeit in diesem Vers gehen genau in dieselbe Richtung.
Ah
Also
ja.
kann man da nicht gegeneinander ausspielen.
Naja, okay. Danke.
Ja, dann haben wir jetzt Verse 17 bis 18, vielleicht wirklich die zentralsten von dem Kapitel. Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Bruder ist Ach, es gibt im Hebräischen auch die weibliche Form Achot, die Schwester. Es gibt nicht etwas im Deutschen Geschwister als Neutrales. Also es ist, man kann eben den Plural von Ach, Achim, der würde auch Schwestern beinhalten, müsste man halt gerade nach dem Kontext jeweils gucken. Aber wenn man im Hebräischen eben ausdrücklich auch eine weibliche Form haben will, dann müsste man eben Bruder und Schwester dann sagen. Gibt es keine Möglichkeit da für ein gemeinsames Wort. Weise deinen Mitbürger, da haben wir wieder den Amid, den wir vorher schon hatten, zurecht, so wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. Und Hoffmann übersetzt, hasse deinen Bruder nicht in deinem Herzen, zurechtweisen sollst du deinen Nächsten, damit du nicht seinetwegen eine Sünde auf dich ladest. Und Vers 18, an den Kindern deines Volkes, Bnei Amcha, sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten, Rea, lieben wie dich selbst. Damit kommen wir ja auch wieder zum Vers 13 am Anfang mit dem Rea, wieder zurück. Ich bin der Herr. Und Hoffmann übersetzt, du sollst nicht Rache üben und nicht Hass bewahren gegenüber den Söhnen deines Volkes. Hier sieht man genau, eben die Einheitsübersetzung sagt, Kinder deines Volkes. Hoffmann schreibt wörtlich, eben Bnei sind eben im eigentlichen Sinne die Söhne. Und sie können auch da, es gibt im Hebräischen zwar auch ein Wort für Kinder allgemein, aber das meint er, kommt auch in der Bibel sehr selten vor, Yeladim. Das meint eher wirklich kleine Kinder, also wäre kein guter Ersatz dafür. Und man kann sich also entscheiden, es ist nicht immer gut, also die deutschen christlichen Übersetzungen haben heute die Tendenz, Söhne immer als Kinder zu übersetzen. Das ist nicht immer glücklich, denn wenn es sich um Gesetzestexte handelt, werden eben oft Unterschiede gemacht, was gilt für Männer und was gilt für Frauen. Und von daher kann man dann, wenn man das ins Deutsche mit Kindern übersetzt, kann sozusagen diese Unterscheidung dann schwierig werden. Hier in unserem Fall macht es keinen Unterschied, denn alle die zwischenmenschlichen Gebote gelten für Frauen wie für Männer. Ja, also nochmal zu Hoffmann, du sollst nicht Rache üben und nicht Hass bewahren gegenüber den Söhnen deines Volkes. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ich bin der Ewige. Ja, zunächst mal Vers 17. Also, die fünf Gebote dieser Verse entsprechen dem, du sollst nicht begehren, des Dekalogs insofern, als mit denselben vorgeschrieben wird, wie die Gesinnung eines jeden gegen den Nebenmenschen beschaffen sein soll. Zwar wird auch hier von Taten gesprochen, aber nur von solchen, die unmittelbare Folgen der Gesinnung sind. Wie ja, du sollst nicht begehren, auch nur die Tat verbietet. Das ist wirklich im Dekalog eine große Diskussion, zu sagen, dass man ja nicht etwas, sozusagen, man kann nicht das Denken verbieten, Absichten, sondern nur, was aus der Absicht sich ergibt. Hasse nicht. Anfang und Schluss unserer Gruppe gehören zusammen. Du sollst deinen Bruder nicht hassen, sondern lieben. Dies bedeutet, man soll ihm nicht aus Hass Böses zufügen wollen, sondern ihn lieben und sein Bestes wünschen. Die mittleren Gebote resultieren aus diesen beiden. Zurechtweisen ist ein Gebot, das die Nächstenliebe zur Grundlage hat und zugleich am geeignetsten ist, den Hass aus dem Herzen zu verbannen. Es bedeutet dieses Gebot einerseits, dass man, wenn man von jemandem ein Unrecht erlitten zu haben glaubt, dies ihm in offener Rede vorhalten solle. Gleich wie Abraham den Abimelech zurechtgewiesen, also ihm gesagt hat, dass seine Knechte ihm den Brunnen zugeschüttet haben. Andererseits soll man auch den, der gegen Gott sündigt, auf den rechten Weg zurückzuführen suchen. Damit du nicht ladest. Onkelos, die wichtigste aramäische Übersetzung der Tora, übersetzt, und du wirst dir seinetwegen keine Schuld aufladen. Vergleiche die Erklärung des Ramban, dass nicht du eine Strafe bekommst wegen seiner Sünde. Meines Erachtens jedoch meint Onkelos dasselbe, was Targum Jonathan, der zweite aramäische Übersetzung der Tora, mit den Worten, wenn er jedoch beschämt wird, sollst du seinetwegen keine Schuld auf dich laden, ausgedrückt hat. Auch Sifra, also der halachische Midrasch, ebenso Rashi, erklärt, dass hier gewarnt wird, man solle nicht den Nächsten öffentlich beschämen. Also hier ist die Frage, wie weit darf man gehen beim Zurechtweisen sozusagen? Kann man da nicht vielleicht noch alles schlimmer mitmachen? Es wäre dann nur geboten, man solle ihn nicht derart zurechtweisen, dass man dadurch eine Sünde auf sich ladet. Wieso man mit der Zurechtweisung eine Sünde begehen könne, wäre nicht ausdrücklich ausgesprochen. Indessen lehrt die Stelle in Numeri 18,32, da geht es um Opfervorschriften, und ihr werdet seinetwegen keine Sünde tragen, wenn ihr sein Fett, also eben des Opfertieres, hochhebt. Das auch hier zu erklären ist, du wirst, wenn du das Gebot erfüllst, seinetwegen keine Sünde tragen. Woraus man schließen muss, dass man eine Sünde trägt, wenn man den Nächsten nicht zurechtweist. Vergleiche Rashi zu Numeri 18,32, denn wenn ihr es nicht hochhebt, tragt ihr eine Sünde. Zugleich wird der Zurechtweisende für etwaige Misserfolge seiner Zurechtweisung der Verantwortung enthoben. Wenn etwa der Bruder dir die Zurechtweisung übel nimmt, vielleicht dann zum Trotz noch mehr sündigt, hast du gar keine Sünde dafür zu tragen. Im babylonischer Talmud Bezah 30a wird gelehrt, dass manchmal bei Übertretung rabbinischer Verbote das Zurechtweisen zu unterlassen ist. Wenn nämlich zu befürchten steht, dass das bisher aus Versehen Geübte nunmehr mit Vorsatz getan würde. Besser, sie tun es aus Irrtum und nicht mit Vorsatz. Und Samson Raphael Hirsch in seinem Kommentar zu Levitikus macht das Ganze noch ein Stück konkreter und verweist da auch auf die Talmudstelle im Traktat Shabbat. Wer heißt es im Shabbat 54b bis 55a, seine Hausleute, seine Stadtgenossen, die ganze Welt hätte von Vergehungen zurückhalten können und hat es unterlassen, der ist mit für ihre Schuld verantwortlich und wäre selbst sein eigener Wandel musterhaft und ohne Tadel. Wird über ihn zuallererst der Stab gebrochen, wenn er nicht das Seinige zur Besserung seiner Zeitgenossen versucht. Die praktische Verwirklichung dieses auf dem Boden der jüdischen Gesamtsolidarität für die Erfüllung des göttlichen Gesetzes durch jeden wurzelnden Gebotes würde die sittliche Gestalt der Welt umwandeln. Die Möglichkeit einer vollen Verwirklichung setzt aber einen Volkskreis voraus, der bereits eine solche ideale Stufe allverbreiteter sittlicher Anschauung errungen, deren Abwesenheit schon vor vielen Jahrhunderten beklagt wurde. Schon Rabbi Tarfon klagt, es soll mich wundern, ob es in unserer Zeit einen gibt, der Zurechtweisung annimmt. Sagt man ihm, nimm den Span aus deinen Zähnen, sagt er, nimm den Balken aus deinen Augen. Eine etwas andere Interpretation, als es in der Bergpredigt ist, und vielleicht ist das sogar eine Anspielung auf den Text in der Bergpredigt. Sein Zeitgenosse Rabbi Elazar ben Azaria meint aber, dass es auch wohl kaum einen in ihrer Zeit gebe, der die Kunst des Zurechtweisens verstehe. Nennt doch das Gebot in der Verpflichtung zur Zurechtweisung den Zurechtzuweisenden deinen Amid, Mitbürger, Nächsten, und legt schon damit die Verpflichtung auf, bei der Zurechtweisung keine Spur von Selbstüberhebung hervortreten, vielmehr Zurechtzuweisenden fühlen zu lassen, wie sehr wir ihn als unseren Mitbürger Nächsten in seiner völligen Gleichstellung mit uns würdigen und ihm dasselbe Recht uns gegenüber einräumen, von dem ihm gegenüber Gebrauch zu machen, uns nur das Pflichtgebot bewegt. Ja, vielleicht halten wir hier erstmal ein bei dieser ausführlichen Auslegung des Gebotes, den Nächsten zurechtzuweisen und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Dazu Anmerkungen.
Ich finde diese Differenzierung so fantastisch. Also das erweitert natürlich das Verständnis noch mal viel mehr und zeigt, wie feinsinnig man da vorgeht. Voll.
Ja, ich denke, das ist schon auch für eine religiöse Gemeinschaft oder auch für eine Gesellschaft in einem Staat schon eine wichtige Frage, wie weit kann ich jemandem sagen, es ist nicht in Ordnung, was du tust? Und wie weit muss ich damit aufpassen? Das ist gar nicht so einfach. Ich meine, Sie können sich auch mal überlegen, wie Sie sich das in Ihrer Gemeinde oder unter Ihren Schülern und Schülerinnen vorstellen könnten, ob sowas irgendwie möglich wäre oder.
Ich merke, das geht immer sehr unterschiedlich. Manche Kinder können damit gar nicht zurechtkommen und andere finden das hilfreich, ja. Nicht nur Kinder, Erwachsene auch.
Sozusagen, es erfordert eine gewisse Kenntnis
Ja.
dessen, den man zurechtweist oder nicht, um zu wissen, ob das eine gute Idee ist, das zu machen.
Ja, und wie man es auch macht. Ne? Mache es aus einem Mitgefühl oder also einer Nächstenliebe heraus oder ob ich es aus einer moralischen Haltung, ich weiß nicht, ob ich es mich richtig ausdrücke, von oben herab, ne, oder von gleichwertig
Da
mich
wird
ausdrücke.
gerne einhaken, bei dem gleichwertig. Es wird ja von Raphael Hirsch gesagt, es gibt die jüdische Gesamtsolidarität, also das Volk, was gemeinsam seinen Herrn verehrt und, und. wenn einer jetzt da ausbricht aus dieser Gesamtsolidarität, Voraussetzung ist im Grunde genommen, dass auch der Zurechtgewiesene sich als Teil der Gemeinschaft sieht und dadurch erkennt, dass er mit seinem Verhalten der Gemeinschaft oder dem Erreichen der Ziele der Gemeinschaft widersteht. Und wenn ich es schaffe, ihm das zu vermitteln, du bist einer von uns, du gehörst zu uns, wir brauchen dich, wir sind aufeinander verwiesen, dann ist meine Zurechtweisung eine andere, als wenn ich mich in die Ebene des Richters schwinge und sage, ich weiß es besser und du musst das tun, was ich als das Bessere angesehen habe. Sondern hier geht es um das, was für uns und was wir erreichen wollen.
Ja, und Hirsch ist sich eben bewusst, wie schwierig das ist, welchen hohen Grad von einer Gesellschaft das eigentlich erfordert, dass wirklich, vielleicht auch irgendwo das gegenseitige Vertrauen dafür da ist, dass wir ja eigentlich nur versuchen, alle gemeinsam eine bessere Gesellschaft zu sein. Und jetzt fügt eben auch die rabbinischen Zitate an, die zeigen, dass auch den Rabbinen klar war, dass das gar nicht so einfach ist. Also es ist eigentlich verpflichtend, aber kann eben auch sehr daneben gehen. Das ist ihnen auch klar.
Also ich finde diese Kunst des Zurechtweisens, wie Sie das so schön gesagt haben, das ist ja bis heute eine der schwierigsten. Und ich denke, es geht eben einerseits um diese Gemeinschaft, aber andererseits natürlich auch um den Einzelnen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass er in die Gemeinschaft zurückkommt, sondern es geht ja auch um sein Wohlergehen, um sein Seelenheil, wie möchte man es nennen? Im Christlichen wäre das so. Ich habe jetzt auch nicht gerade die Worte. Aber das finde ich auch sehr spannend. Und dann ohne Selbstüberhöhung eine Zurechtweisung üben, die ankommt. Das ist also das ist das Höchste, was man heute irgendwie hinkriegen kann, finde ich. Ganz schwer.
Brigitte.
Ja, ich denke, es kommt vor allen Dingen darauf an, wie man Zurechtweisung versteht. Also ich muss jetzt an meine Tochter und an ihre Kinder denken und die immer den Kindern erklären, warum etwas so oder so nicht so gut ist und was anderes gut. Ja, dann gehen sie, reden sie nicht von oben herab auf die Kinder und verbieten oder erlauben was, sondern sehen dieses Kind eben als fähig an, etwas zu verstehen, was man ihnen erklärt. Und ich glaube, das macht genau den Unterschied, ob ich die Wertschätzung ausdrücken kann durch die Art und Weise, wie ich etwas erkläre, oder ob ich mich darüber erhebe.
Was ich daran auch nochmal spannend finde, ist, also wir leben ja in einer hochindividualisierten Zeit, wo jeder denkt, dass er das für sich immer ausmachen kann. Und gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass wir eigentlich nur in der Solidargemeinschaft überleben können. Und ich würde das auch so sagen, es geht ja im Grunde genommen darum, deutlich zu machen, dieser kantsche Imperativ oder die goldene Regel zu sagen, wenn es geht eigentlich immer darum, dass es nicht darum geht, dass man eine Regel gegen eine Regel verstoßen hat, sondern dass man im Grunde genommen das, was eine Gemeinschaft miteinander vereinbart hat, dass das dann kaputt geht, wenn jeder sich so verhält oder jeder sich so verhalten würde und dass man es wieder zurecht bekommt, dass es allen wieder gut geht. Das ist im Grunde genommen statt einem Individualismus eine Gemeinwohlorientierung. So und das auf das Ganze zu gucken. Und mir kommt in dem Kontext auch noch die Vorstellung oder wie sich unser Bußsakrament verändert hat. Also zu sagen, eigentlich ging es darum, dass man wieder in eine Gemeinschaft aufgenommen wurde. Und auch das ist halt ja hochgradig individualisiert worden, weswegen es auch nicht mehr wirklich, meine ich, in der Praxis nicht mehr wirklich funktioniert, weil es auch ein Zugang ist, der eben nicht mehr deutlich wird. So, also wenn allen klar würde, es geht eigentlich darum, dass wir ein gutes Leben miteinander haben und dass man sich dagegen vergehen kann und dass man guckt, wie versöhnt man sich gut wieder, was für Versöhnungsrituale führt man ein. Dann bin ich weg von diesem, ich habe den Fehler gemacht, finde den Fehler, sondern es geht ja eigentlich darum, dass es darum geht, Versöhnung heißt, wieder gut miteinander auszukommen und dem Ganzen wieder eine neue Chance zu geben. Also ich finde, da steckt noch ganz, ganz viel eigentlich drin, wenn man das nochmal tiefer diskutiert.
Ja, ich glaube, es liegt einfach wirklich eine sehr, sehr hohen Anspruch, dann zu überlegen, wie man sowas macht. Also einerseits zu sagen, man kann nicht drauf verzichten, man muss eben auch gut überlegen, wie man es richtig macht.
Ja, und vielleicht noch mal die Chance des Streitens steckt ja auch darin, dass man, ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dass man den Kindern erklärt, wie etwas ist und dass man dadurch eben auch versteht, warum der andere das gemacht hat. Das wäre ja auch eine schöne Art des Dialogführens und des Streitens, ne?
Ja. Und es stehen eben auch wohl der Gedanke dahinter, dass man nicht Sachen einfach runterschlucken soll und sozusagen dann die Wut in sich behält, sondern besser man, wenn es jetzt eben um eine Verfehlung einem anderen gegenüber geht, das lieber zu sagen, anstatt das so runterzuschlucken und irgendwo steht was da, was aber keiner ansprechen will. Ne? Cool.
Hier dann sofort dabei anschließend ist dann auch die Übersetzung von Liebe deinen Nächsten, weil er ist wie du, eine gute, bist du damit einverstanden? Weil das habe ich gelernt lange her schon, dass man das auch so übersetzen kann.
Ja.
Also in dem Sinn von den Streit, dann ist es, weil er ist wie du, du hast auch deine.
Ja.
Oder?
Doch, es geht ja. Frau Sturms.
Ich sehe darin einen unheimlichen Aufruf zur Zivilcourage. Einfach, du sollst Unrecht nicht geschehen lassen, du sollst es nicht stehen lassen, du sollst nicht gleichgültig sein, sondern du sollst in einem positiven Sinne eifern, mit den anderen zusammen wirklich den Weg der Heiligkeit zu bestehen. Und wenn ich das jetzt auf Gesellschaft heute übertrage, dann diese Haltung von bloß kein Ärger. Der wird damit ja ganz klar eine Grenze gezeigt und heißt, das ist nicht meinen Mitmenschen wirklich ernst nehmen und würdigen, wenn ich sage, ach ja, mach doch, was du möchtest.
Naja, und es ist auch, Entschuldigung, ich finde die Hand nicht zum Aufzeigen, ich
Kein
suche da gleich
Problem.
mal nach. Und es ist natürlich auch, das mit der Zivilcourage fand ich total schön. Es ist natürlich auch ein sich selbst einbringen und in Frage stellen. Denn wenn ich zurechtweise, dann habe ich zwar was zu sagen, aber ich bin deswegen noch lange nicht im Recht. Es kann auch sein, dass der andere mir zeigt, naja, mit Diskussion, hier hast du eventuell nicht recht. Und mich sozusagen reinzuschmeißen mit dem vollen Bewusstsein, es könnte auch für mich eine Lehre sein oder eine Zurechtweisung dabei rauskommen. Das finde ich auch total schön.
Ja, man kann sich unter Umständen auch irren und dem anderen was vorwerfen, was er gar nicht so gemacht hat oder wo er vielleicht Gründe für gehabt hat. Also das, ja, das kann. Ja, dann haben wir das nächste. Ja.
Wer war das? Frau Baumann, der Handheben sitzt bei Reagieren. Bei dem Bild reagieren unter im Bild reagieren und dann gibt es mehrere Effektsenden oder Reaktionen, aber auch Handheben. Nur zum.
Ja, Sie können ja mal schauen, wenn Sie es finden, aber wir sind so wenige, dass ich denke, man auch, wenn man ohne Handmeldung sich reinspricht, hier funktioniert das auch gut. Ja, das nächste doppelte Gebot ist Loticom velotitor. Du sollst nicht Rache üben und nicht Hass bewahren. Nekima heißt Böses sofort mit Bösem vergelten. Netira den Hass für spätere Zeiten bewahren. Dies Letztere ist verboten, selbst wenn man sich nicht durch die Tat rächen, sondern eine sogenannte edle Rache üben will. Vergleiche babylonischer Talmud Yoma 23a. Gegenüber den Söhnen deines Volkes. Indem sie Söhne deines Volkes sind, musst du ihnen die erlittene Unbill verzeihen. Dazu nochmal ergänzend Hirsch. Im vorigen Verse war für denjenigen, der sich von dem anderen in seiner Person oder in seinem Rechte verletzt glaubt, die Pflicht zu rechtweisender Mahnung ausgesprochen. Hier wird nun, selbst wenn diese Mahnungen fruchtlos geblieben, von dem beleidigten Menschengemüte das Höchste und Schwerste gefordert. sich nicht zu rächen, ja, das Andenken an das erlittene Unrecht aus seinem Gemüte zu tilgen, selbst wenn von dem anderen nichts zur Begütigung getan worden. Jomar 23a wird selbst das bloße sich herausstreichen, das Erwähnen des erlittenen Unrechts im Momente des Wohltuns seinem Feinde als Versündigung gegen du sollst nicht Hass bewahren bezeichnet. Was heißt Nekima, was Netira? Ich leihe dir nichts, so gut wie du mir nichts geliehen, das ist Nekima. Ich leihe dir, ich bin nicht so wie du, der du mir das Leihen versagt hast, das ist Netira. Ja, ich denke, das ist auch noch mal eine sehr genaue Definition, was eben unter Hass und Groll zu verstehen ist. Dazu noch Anmerkungen?
Ich würde noch mal nach der edlen Rache gerne nachfragen. Ist das im Grunde genommen, was eben genannt wurde als Netira, da erhebt man sich ja moralisch nach dem Motto, ich handle moralisch, obwohl du mir gegenüber nicht so gehandelt hast und damit beschäme ich dich.
Ja.
Ist das unter edler Rache gemeint?
Ich glaube ja, dass das der, genau, ja, so, zu beweisen, dass man besser ist und das
Ja,
eben auch
und sich
rauszustreichen.
moralisch erhebt.
Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem längsten Abschnitt über das Gebot der Nächstenliebe. Ve'ahavta, das ist auch nochmal, und du sollst lieben zu. Das ist eben auch das Besondere, dass das Verb lieben, ahav, normalerweise mit dem Akkusativ konstruiert wird. Aber wir hier die Proposition le haben zu, die eher Dativ ist. Und eben ve'ahavta dürfte zum Unterschiede von Ahav et, jemanden lieben, mit Akkusativ, die durch Taten bewiesene Liebe bezeichnen, also so viel wie jemand Liebe erweisen bedeuten. Von Gott heißt es wahrhafter et, also mit Akkusativ. Du sollst den Ewigen lieben, weil jeder Mensch fähig ist, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Dazu bedarf es nur der Erkenntnis Gottes. Es wird aber niemand fähig sein, einen jeden, auch ihm antipathischen Menschen zu lieben. Aber liebevolles Erweisen soll und kann man jedem Menschen, wie man sich selbst nur Gutes erweist. Daher übersetzt auch Hillel, ebenso Targum Jonathan, unseren Vers, was dir verhasst ist, tue nicht deinem Nächsten. Im Worte tun liegt der Schwerpunkt der Erklärung Hillels. Nicht in der Verwandlung des Positiven in Negatives, wiewohl dies auch nicht ohne Bedeutung ist. Mendelssohn hat mit Recht bemerkt, dass die Tora nur die Qualität, nicht die Quantität der Liebe gemeint hat. Quantitativ wird man immer sich mehr Liebe erweisen als dem Nebenmenschen. Aber die Qualität soll dieselbe sein. Daher kann man negativ jedenfalls verlangen, dem Nächsten das nicht zu tun, was man sich selbst nicht tun lassen möchte. Aber positiv wird man sich stets mehr Gutes erweisen als dem Nächsten. In diesem Sinne ist daher das Gebot nicht unbeschränkt zu fassen. Nun ist aber, den Egoismus aufzugeben, alles, was verhasst ist oder besser, was schädlich ist, niemand zu tun. Allerdings, wie Hillel behauptet, der Inbegriff der ganzen Tora. Nur darf dies nicht unserem eigenen Ermessen überlassen bleiben. Wir müssen uns durch eine höhere Einsicht belehren lassen, was verhasst oder hassenswürdig ist und was uns und der Mitwelt Schaden bringt. Die Ansicht der Rabbinen über das Gebot der Nächstenliebe ist im Sifra zu unserer Stelle enthalten. Rabbi Akiva sagt, dies, also du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist eine große Regel in der Tora. Ben Asai sagt, dies ist das Buch der Geschlechterfolge der Menschen. Genesis 5,1 ist eine größere Regel als diese. Der betreffende Passus muss aber aus Midrash Genesis Rabba 24, Vergleiche mit Jerusalemer Talmud Nedarim 9,4 ergänzt werden, wonach er folgenden Wortlaut hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Rabbi Akiva sagt, dies ist eine große Regel in der Tora. Ben Asai sagt, dies ist das Buch der Geschlechterfolge des Menschen. Ist eine größere Regel als diese, dass du nicht sagest, da ich beschimpft worden bin, mag mein Nächster mit mir beschimpft werden. Da ich verflucht worden bin, mag mein Nächster mit mir verflucht werden. Die nähere Erklärung dazu gibt Rabbi Tanchuma in Genesis Rabba mit den Worten: Wenn du so tust, wisse, wen du beschimpfst. Im Ebenbilde Gottes hat er ihn geschaffen. Es ist also ein Missverständnis, wenn man meint, Ben Asai wollte im Gegensatz zu Rabbi Akiva, der die Nächstenliebe auf den Israeliten beschränkt, diese auf alle Menschen ausdehnen. Vielmehr setzt Ben Asai diese Ansicht auch bei Rabbi Akiva voraus, wie dies ja auch Vers 34 beweist. Ben Asai fügt nur hinzu, dass der Maßstab für die Nächstenliebe nicht die Liebe des Menschen zu sich selbst bilden darf. Denn dann könnte einer, der gleichgültig Schmähungen über sich ergehen lässt, auch seinen Nächsten beschimpfen. Sondern die Liebe und Achtung, die wir unserem Nächsten schulden, haben ihren Grund und ihren Maßstab in dem Fundamentalsatz, der Mensch ist im Ebenbilde Gottes geschaffen. Wer also einen Menschen beschimpft, der schmäht Gott. Die Anwendung der Nächstenliebe auf alle Menschen wird aber von Ben Asai als allgemein anerkannte Lehre vorausgesetzt. Denn wenn auch sonst unter deinem Rea nur ein Israelit zu verstehen ist, so mag man hier, wie vorher oft die Israeliten mit Bnei Amcha, Söhne deines Volkes, dein Amid, Mitbürger oder Nächster bezeichnet werden, das deinen Rea nach Exodus 11,2 erklärt haben. Das ist die Stelle, wo den Israelitinnen gesagt wird, sie sollen Geräte von ihren Nachbarinnen, die dann eben als Rea bezeichnet werden, ausleihen. Und das natürlich mit eindeutig keine Jüdinnen, sondern die ägyptischen Nachbarinnen. Ich bin der Ewige, der gemeinsame Vater aller Menschen ist es, der alle als Brüder und als Volksgenossen verbindet. Noch ein bisschen ausführlicher vielleicht sieht es Malbim, ein Kommentator aus Russland, auch Ende des 19., zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, der einen Kommentar zur gesamten Bibel auf Hebräisch verfasst hat, und eben sowohl das Gebot der Nächstenliebe in Levitikus als auch den Text aus Sifra mit Rabbi Akiva und Ben Asai auch nochmal kommentiert. Die Ausleger merkten bereits an, dass es unmöglich ist zu sagen, man solle seinen Nächsten lieben, wie man sich selbst liebt. Was erst was ist, das nicht in der Kraft der Seele liegt. Und man kann auch nicht Liebe oder Hass befehlen, über die der Mensch keine Kontrolle hat. Und diese Liebe wird tatsächlich immer mit dem Wort in seiner Seele bezeichnet. Und Jonathan liebte ihn, David, wie seine Seele. Denn Liebe seiner Seele liebte er ihn. Und nicht mit dem Wort wie dich. Auch das Verb lieben wird immer mit dem Akkusativ in die Partikel et verbunden. Und hier ist es mit der Präposition le, Dativ oder zu hin verbunden. Und so auch weiter unten. Du sollst zu ihm, dem Fremden, Liebe haben wie zu dir. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem Akkusativ, der auf das Objekt gerichtet ist, und dem Gebrauch von le, das auf das Hinkommen zu etwas gerichtet ist. Bereits Hillel der Alte definierte, was dir verhasst ist, tue nicht deinem Nächsten, dass Liebe das Gegenteil von Hass ist, dass er darauf sehe, dass sein Nächster bekommt, was er selbst zu bekommen wünscht, sowohl hinsichtlich nützlicher Dinge als auch hinsichtlich der Bewahrung vor Schaden, dass er sich um alles bemühe, was seinem Nächsten zu nutzen ist, sowohl der Gesundheit seines Körpers als auch dem Erfolg seines Besitzes, wie er sich darum für sich selbst bemüht, umso mehr, dass er ihm nichts zufüge, was er von sich selbst fernhalten möchte. Und dies wird durch die Benutzung von le zum Ausdruck gebracht, dass auch das Hinkommen zu seinem Nächsten gerichtet ist, dass er seinem Nächsten das wünsche, was er sich selbst wünscht. Bereits die Philosophen, ich denke, er hat ja Kant im Kopf, haben erklärt, dass das wichtigste Gesetz, das die Wurzel der sichtlichen Weisheit ist, ist, dass man wünsche, dass alles, was man tut, ein allgemeines Gesetz sei. Das heißt, wenn er wünscht, dass seinem Nächsten Böses geschehe, durch etwas, das ihm selbst Nutzen bringt, soll er überprüfen, ob er wünscht, dass dies ein allgemeines Gesetz sei, dass dies Gesetz für alle sei, ihren Nächsten Verlust zuzufügen, wenn sie davon Nutzen haben. Dies wird in seinen Augen sicher nicht richtig sein, dass ein anderer Verlust habe um seines eigenen Nutzens willen, und infolgedessen wird auch jener Nutzen von seinem Nächsten fernhalten. Und ebenso, wenn er die Möglichkeit hat, seinem Nächsten zu nutzen, und er tut es nicht, überprüfe er, ob er wünscht, dass dies ein allgemeines Gesetz sei, denn dann werden auch alle Menschen nichts tun, was ihm nützt. Und das ist es, was Rabbi Akiva sagt. Dies ist eine große Regel in der Tora. Aber die Philosophen, die sich damit befassten, merkten zu dieser Regel an, dass sie nicht allgemein sei. Denn danach tut man alles aufgrund des eigenen Nutzens. Aber es ist angemessen, dass man all sein Tun um der Gesetze der allgemeinen obersten Erkenntnis willen tue, ohne sie mit eigenem Nutzen zu vermischen. Und darum erhob Ben Asai die Regel zu etwas Erhabenerem, dass er mit ihr verband, dies ist das Buch der Geschlechterfolge des Menschen, dass alle Menschen wie ein Körper miteinander verbunden sind. Und alle wurden im Bildnis Gottes erschaffen, um das Bildnis und Gleichnis des Höchsten zu vervollständigen, das alle Seelen aller Menschen enthält, die alle wie ein Mensch sind und ein Körper, der aus verschiedenen Gliedern zusammengesetzt ist, dass der Kopf die Hand liebe wie sich selbst, wie Ben Asai sagte in der Mishnah Avot, sieh auf keinen Menschen herab. Und im babylonischen Talmud Brachot 6b, die ganze Welt wurde nur dazu erschaffen, um sich diesem anzuschließen. Denn wenn alle Menschen wie ein Mensch sind, so ist das Vollständige das Herz und die besondere Eigenschaft. Und die ganze Masse ist wie das Fleisch, die Muskeln, die Knochen, die Haut und der Knorpel, der das Herz umgibt und es bedeckt. Und das Herz fühlt jeden Mangel eines Gliedes, seine Krankheit und seinen Verlust, selbst den Schmerz der Haut oder des Ohrläppchens. Und daher wird der Mensch dem Menschen wünschen, was er sich selbst wünscht. Denn er ist Fleisch von seinem Fleisch und Knochen von seinem Knochen. Und Rabbi Akiva lehrte seiner Methode nach, dein eigenes Leben geht dem Leben deines Nächsten vor. Das ist in dem babylonischen Talmud, ist in der Fußnote. Baba Metzia, da kommt der Fall, wenn zwei Personen sich auf dem Wege befinden und im Besitze des einen sich ein Krug Wasser befindet. Und wenn beide trinken, sie beide sterben, weil es eben nicht für beide reichen wird. Wenn aber der eine eher eine bewohnte Gegend erreichen kann, trug Ben Petora vor, lieber sollen beide trinken und sterben, als dass der eine den Tod des anderen sehe. Dann aber kam Rabbi Akiva und lehrte, es lebe dein Bruder mit dir. Levitikus 25, 36. Dein eigenes Leben geht dem Leben deines Nächsten vor. Also eben aufgrund des mit dir, wenn du nicht am Leben bleibst, dann bist du auch sozusagen nicht für das Leben deines Bruders verantwortlich. Ist, denke ich, auch nochmal eine wichtige Auslegung, ja, wie weit man geht mit dem Leben des anderen. Ja, soweit auch, denke ich, wieder sehr dichte Sachen zu dem Gebot der Nächstenliebe. Dazu Anmerkungen?
Naja, schon spannend, die Leib Christi-Metapher, die sich da wiederfindet aus dem Neuen Testament, also Paulus und so, habe ich nicht gewusst. Ich frage mich, wie weit sind die zeitlich auseinander, diese Texte?
Wie weit?
Wie weit sind die zeitlich auseinander, diese beiden Texte? Also vielleicht der Paulustext und diese.
Also hier der Text von Malbim, der das Gleichnis von dem Körper bringt, der ist von Ende des 19. Jahrhunderts, also relativ modern. Da zitiert er keine rabbinische Quelle für. Und da wäre die Frage, kann man wahrscheinlich schon beim Rabbiner im 19. Jahrhundert nicht ausschließen, dass er Paulus gelesen hat.
Na
Das
klar, na
in
klar.
Russland zwar weniger wahrscheinlich, also in Deutschland würde ich sagen mit Sicherheit. In Russland ist es nochmal ein bisschen anders, aber auch nicht auszuschließen, würde ich sagen.
Okay. Aber die Ähnlichkeit ist halt auf jeden Fall
Aber
da.
natürlich auch die Regel von Hillel, der ja eigentlich sogar etwas zwei Generationen vor Jesus etwa ist, die, was man, was du nicht willst, den Nächsten nicht zu tun hat, die Parallele zur Bergpredigt. Da sind natürlich einfach, muss man gar nicht fragen, wer von wem abhängig ist, sondern es, man sagt einfach, es sind gemeinsame Geistesströmungen da. Ansonsten im Großen und Ganzen muss man natürlich schon sehen, rabbinische Texte sind normalerweise jünger als das Neue Testament. Also es eigentlich eher Sinn macht, zu fragen, ob die Rabbinen den Text im Neuen Testament kannten und nicht umgekehrt. Das hat auch erst die modernere Forschung erkannt. Man hatte erst mal sich gesagt, das Judentum ist ja das Ältere und von daher ist das vom Neuen Testament übernommen worden. Aber die rabbinischen Texte sind zumindest schriftlicher um einige Jahrhunderte später. Kor.
Ja, ich hatte sofort gedacht hierbei, also das Letzte ist eigentlich das Erste, was ich fragen will. Aber wie spielt dann Kant, denkst du, hier eine Rolle? Und dann habe ich noch eine zweite Bemerkung, Frage. Ja.
Ich habe die erste Frage jetzt nicht
Er hat,
verstanden.
nein, du bereits die Philosophen habe erklärt und du denkst, er hat da auf Kant.
Ich denke mal, ja, den kategorischen Imperativ von Kant, denke ich mal. Ja, da ist die Beziehung drauf. Das ist, und natürlich auch Kant und seine Schüler dann, aber ich denke, das ist ziemlich klar, dass er darauf eingeht.
Naja, und weiter finde ich der Text so, ja, das sollte man dann den Trump oder Netanyahu vorhalten.
Ja, das wäre vielleicht ganz hilfreich.
Naja, der Text hat mich beeindruckt jetzt von Balbim. Ich habe mal früher was von ihm gelesen, aber jetzt, oder wir haben die schon mal gelesen, andere
Den
Texte.
Text hatten wir, als wir damals Levitikus gelernt haben, hatten wir den
Naja,
Text auch schon mal.
okay, dann ist mir das nicht so deutlich gewesen. Aber wegen der Situation jetzt ist es mich noch deutlicher. Also, ja.
Ja, das. Die Texte bleiben die gleichen und die Situation kann aktueller werden. Ich finde es auch immer sehr eindrucksvoll, wie nüchtern man eigentlich damit umgeht und eben also gar nicht auch fordert, den Nächsten mehr zu lieben oder von vornherein zu sagen, das ist sowieso nicht realistisch, sondern irgendwo ganz klar zu sagen, eben der Nächste ist genauso viel wert wie du und das ganz konkret zu zeigen, ohne da jetzt irgendwas zu überhöhen bei. Ne?
Das ist das Problem auch, so wie ich alles nachhöre und höre, dass man so doch, und wie eigentlich viele Politiker, obwohl sie das nicht so sagen, aber doch eigentlich emotional reagieren, obwohl sie das nicht
Natürlich.
eigentlich tun, aber es ist doch emotional. Und hier wird ja, aber so, ja, wenn man so redenieren würde im Politischen, dann würde die Welt anders aussehen, vielleicht.
Und es ist vielleicht wirklich auch ein Maßstab, den man gerade Menschen, die Verantwortung für einen
Genau.
Staat tragen, vorlegen sollte. Du bist nicht irgendein Privatmensch, der halt was er gerade im Bauch hat, rausschreit, sondern ich muss eigentlich was Verantwortlicheres bieten und eben an das Gesamtwohl denken. Und ja, das in der gegenwärtigen Diskussion fehlt das enorm, würde ich
In die
sagen.
evangelische Kirche muss ich kommenden Sonntag eigentlich zwei Texte predigen aus Ezechiel 34 und Johannes 10, den guten Hirt. Also ist der gute Hirt? Wo sind unsere guten Hirten?
Ja, da kommt auch die kollektive Verantwortung, die man hat. Und,
Ja, also ich habe jetzt heute schon was gelernt, um da was.
ja, sehr schön.
Dankeschön.
Das Völkerrecht basiert ja eigentlich auch drauf. Also weil es ja im Grunde genommen darum geht, dass alle gleichwertig sind und auch
Ja.
gleich zu achten sind. Und entsprechend ist es natürlich auch passend, wer dieses Völkerrecht nicht einsieht und nicht achten will.
Ja, das
Passt
geht
dann auch
dann in der
entsprechend
Logik
zusammen.
zusammen. Und zeigt eben auch, wie nötig wir eigentlich ein solches Prinzip haben, um überhaupt zwischenmenschliches und zwischenstaatliches Leben zu ermöglichen. Denn sonst kann eben jeder machen, was er will, und nur an sein persönliches Interesse denken und Damit sind wir ziemlich in der Hölle gelandet, dann würde ich sagen. Ja, vielleicht wird man, der letzte Text ist relativ kurz und da werden wir natürlich auch beim nächsten Mal wieder dran anschließen, eben den Nächsten und den Fremden zu sehen. Also wir haben noch Verse 33 und 34 in der Einheitsübersetzung. Wenn bei dir ein fremder Geher in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer Ezrach gelten. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid selbst Fremde, Gerim, also die Pluralform, in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Hoffmann, und wenn bei dir ein Fremder in eurem Lande weilt, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Gleich einem Eingeborenen von euch sei euch der Fremdling und liebe ihn wie dich selbst, denn Fremdlinge wart ihr im Lande Ägypten. Ich bin der Ewige, euer Gott. Und dazu schreibt er, der zweiten Pentade des Dekalogs entsprechend werden jetzt Pflichten gegen die Nebenmenschen vorgetragen. Denn in den Versen, die wir übersprungen haben, ging es wieder um Gebote direkt Gott gegenüber. Wie nun im ersten Abschnitt von Kapitel 19 diese Gebote in dem und liebe deinen Nächsten wie dich selbst gipfeln, so wird auch hier das Gebot der Nächstenliebe erteilt. Es erfährt aber eine Steigerung, indem es auch auf den Fremdling ausgedehnt wird. Wiewohl die Bedrückung des Fremdlings auch außerhalb Palästinas verboten ist, so wird dennoch hervorgehoben, dass Israel selbst im eigenen Lande den Fremdling mit dem Eingeborenen für gleichberechtigt halten solle. Als Nebenbemerkung zur Zeit Hoffmanns war es für deutsche Juden völlig normal, dieses Land Palästina zu nennen. Das hat sich eigentlich erst mit der Gründung des Staates Israel geändert. Ja, dann eben das Verb lotonu, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Damit ist auch die Kränkung durch Worte verboten. Ke-Ezrach, gleich einem Eingeborenen, von Sarach hervorbrechen, aufgehen. In Psalm 27, 35 heißt Ezrach der unverpflanzte Baum, der sich noch am Orte seines Entstehens befindet. Bei Menschen bezeichnet es den Landessprossen, den Eingeborenen, der zugleich Landeigentümer war, wenn er nicht aus Armut sein Grundstück verkaufte, das er aber im Juweljahr, also jedem 50. Jahr, zurückerhielt. Ich bin der Ewige, euer Gott. Da der Fremde schutzlos ist, so wird mit diesem Schlusssatz hervorgehoben, dass Gott ihn beschützen würde. Ja, soweit so als erste Einleitung zu den Rechten des Fremden, mit dem wir uns noch viel mehr befassen. Dazu noch Anmerkungen?
Mir fällt nur auf, dass diese Übersetzung, die ja eine wörtlichere ist, nochmal herausfordernder ist. Also im Grunde genommen ist ja immer der Fremde, es gibt ja dieses, da wird ja immer definiert, der muss aus einem anderen Volk, aus einem anderen, also was auch immer sein. Aber wenn der wieder, also wie derjenige ist, der vor Ort und auch mit ortsansässigen Rechten quasi ausgestattet ist, dann ist das ja noch mal viel provokanter. Dann kann ich diese Abgrenzung ja gar nicht machen. Dann ist die ja eigentlich gar nicht mehr erlaubt.
Ja, mit dem im Land gewachsen, da ist der Ezrach, der andere, mit gemeint. Also der Fremde soll euch wie ein Einheimischer gelten, so wie es in der Einheitsübersetzung ist. Also in dem Sinne ist dann schon der Fremde eben jemand, der diese Wurzeln nicht hat. Aber die Provokation, denke ich, ist
Ja,
eben zu
ja.
sagen, aber er ist trotzdem gleich, obwohl er diese
Genau,
Wurzeln nicht
ja,
hat.
das meine ich.
Das,
Ja.
ja, und ich glaube schon, also ich habe es zumindest, weil ich auch die anderen rabbinischen Interpretationen kenne, die wir dann auch nächstes Mal sehen werden. Mir ist aufgefallen bei Hoffmann als deutschem Rabbiner Anfang des 20. Jahrhunderts, der natürlich die universalen Aspekte des Judentums herausstreichen will. Er will natürlich sagen, die Nächstenliebe gilt für alle und in gewisser Weise tut er sich jetzt mit dem spezifischen Gebot für den Fremdling dann schwer, denn eigentlich bräuchte es das denn ja gar nicht mehr. Da steht er auch in einem gewissen Widerspruch, würde ich sagen. Aber und da werden wir eben auch das nächste Mal sehen, dass da durchaus andere Interpretationen gibt, die eben die Nächstenliebe nur auf Israeliten beschränken will, aber eben auch zeitbedingt, interpretationsbedingt gibt es da unterschiedliche Ansätze. Und in jedem Fall, man hat immer noch die Liebe des Geher, auch wenn man das andere beschränkt. Und die Herausforderung bleibt daher bestehen. Und ja, ich vermute mal, dass uns das wahrscheinlich sogar mehr als eine Sitzung weiter beschäftigen wird. Ja, ich hoffe, dass heute so ein bisschen klar geworden ist, wie viel die Rabbinen eigentlich versucht haben zu verstehen aus diesen einzelnen Vorschriften, die eigentlich ja fast alle immer nur ein einziges Verb sind. Aber so da genau nachzufragen, was ist eigentlich damit gemeint? Und das nicht irgendwie, okay, ich weiß ja so ungefähr, was mit hassen oder unterdrücken gemeint ist, sondern wirklich genau nachzufragen, was ist das denn eigentlich? Und ich denke, das ist eben auch, wenn man sich eben genau fragt, ja, wie setze ich das denn um? Es geht mir nicht um eine Gesinnung, sondern was darf ich praktisch tun und was darf ich nicht tun? Und dadurch gibt es alle diese detaillierten Erklärungen dazu. Ja, soweit für heute. Und wie gesagt, nächstes Mal machen wir dann mit anhand desselben Textes.